Arbeitswelten. Ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Spannendes von Menschen und ihrer Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Arbeitswelten. Nachdem wir zuletzt die wichtigsten Fragen zur Corona-Krise diskutiert haben, wollen wir diesmal mit euch in die Zukunft schauen. Weit in die Zukunft. Stellt euch mal vor, wir schreiben das Jahr 2040. Wir können ziemlich sicher sein, dass es die Stahl- und Elektroindustrie in 20 Jahren noch gibt. Aber wie wird sie sich verändert haben? Wenn vielleicht keine Benziner mehr auf den Straßen fahren, sondern nur noch Elektromobile oder Wasserstoffautos. Wenn die Elektrizität und auch der Stahl ohne Kohle erzeugt wird. Und ganz wichtig, wie werden sich all diese technischen und ökologischen Veränderungen auf den sozialen Zusammenhalt in unserem Land auswirken? Große Fragen, die wir hier in den Arbeitswelten für euch beantworten wollen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch Berlin, Brandenburg und Sachsen, an Orte, an denen die Zukunft schon heute begonnen hat.
Hallo, ihr seid Jens und Jan?
Ja, genau, Jens Rothe.
Ja, moin. Ich dachte gerade, das sieht hier, ist nur eine ganz normale Zapfsäule, aber so richtig nach einer Tankstelle sieht das nicht aus. Wo stehen wir denn hier?
Wir stehen hier an unserer werksexklusiven Elektroladestation, wo bei uns im Werk die IDs unter anderem mitgeladen werden können.
Also die Autos hier, kann hier so durchfahren, wenn ich das mal versuche zu beschreiben. Und da sieht man hier so kleine Ladezapfsäulen und daneben ist ein riesiger Solarpark oder was ist das?
Ja, das ist ein Teil dieser Tankstelle hier. Ne? Auf der einen Seite die Solaranlage, wo wir die Sonnenenergie nutzen. Im Hintergrund so ein bisschen das Windrad, ein Energiespeicher. Also wenn Energie anfällt, können wir sie entsprechend zwischenspeichern und dann hier die Möglichkeit, bis zu 6 Fahrzeuge mit Elektroenergie aufzuladen. Und es wird auch gut genutzt.
Ich bin in Zwickau, im Fahrzeugwerk von Volkswagen. Einst wurde hier der Trabi produziert. Nach der Wende gingen die Fahrzeugmarken Polo und Golf vom Band. Heute erlebt Zwickau zum dritten Mal eine Zeitenwende. Die Fabrik produziert seit Juli ausschließlich Elektrofahrzeuge, den VW ID. Ein gewaltiger Kraftakt auch für die Kolleginnen und Kollegen im Werk. Der Betriebsratsvorsitzende Jens Rothe und Vertrauensmann Jan André, die ich an der Elektrotankstelle vor dem Werk treffe, haben die Neuaufstellung vor Ort begleitet. Als gelernter Automobilmechaniker sieht Jan André den Veränderungen gelassen entgegen, erklärt er mir später in den Räumen des Betriebsrats.
Das wird immer denjenigen brauchen, der das linke Hinterrad anschraubt. Das wird auch nach wie vor so sein, solange Autos nicht fliegen oder schweben. Also von daher ändert sich für unsere Kolleginnen und Kollegen nichts. Was natürlich eine Aufregung ist, die Umstellung der Produktion, diese Fahrzeuge das erste Mal zu sehen. Auf einmal ist dann nur noch Elektrik drinne. Gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die in der Triebsatzvormontage arbeiten, also dort, wo früher klassisch Verbrennermotoren und Getriebe zusammengefügt wurden und verschlaucht und verkabelt wurden, das gibt es jetzt so in dem Sinne nicht mehr. Es ist ein riesengroßer Elektromotor und man macht ganz, ganz viel mit Kabeln nur noch und einem großen Akku, der da noch angeklemmt wird. Also da merkt man es extrem, den Wandel vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug.
Das heißt eben für der Beruf des Automobilmechanikers, der hat sich schon verändert, der ist schon modernisiert, aber zumindest für den Standort bedeutet das ja doch einige Veränderungen, weil eben der gesamte Betrieb umgestellt wird. Wie genau läuft das eigentlich ab, Jens? Wie kann man einen Betrieb umstellen?
Naja, wir haben den Vorteil, dass wir zwei Fertigungslinien hatten bis dato. Also wie gesagt, vor ein paar Tagen ist ja der letzte Verbrenner jetzt vom Netz gegangen. Das heißt, wir haben eine Linie stillgelegt, im Grunde genommen alles rausgerissen, haben komplett neu aufgebaut. Also alles das, was an Technologien erforderlich war, die notwendigen Veränderungen, Karosseriebau, die Anpassung in der Lackiererei, die Montagelinie fast niegelnagelneu aufgebaut. Und haben parallel dazu in der zweiten Fertigungslinie, auch im Interesse der Beschäftigung, sage ich mal, weiter Verbrenner gebaut. Bis eben jetzt vor ein paar Tagen. Haben sukzessive die erste umgebaute Fertigungslinie hochgefahren, befinden uns immer noch im Anlauf. Ist klar, das geht alles, ich sage mal, auch gerade jetzt unter den Corona-Bedingungen, unter den Arbeitsschutzbedingungen, nicht ganz so flott, wie das vielleicht ursprünglich mal geplant war. Aber wir fahren jetzt die Linie sukzessive hoch und bauen eben parallel jetzt in demselben Muster die zweite Linie um.
Du hast ja gerade schon gesagt, das alles passiert im laufenden Betrieb. Ich kenne jetzt so einen Betriebsablauf nicht in so einem großen Werk, aber ich kann mir schon vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, denn das sind ja, wie ihr gerade schon meinte, komplett neue Technologien, die da verwendet werden. Wie geht das im laufenden Betrieb?
Ja, indem wir das scheibchenweise umstellen, wenn man es mal so will. Ne? Du nimmst quasi Verbrenner raus, fährst die neue Technologie rein. Jörn hat das schon gesagt, es bleibt beim Grundprinzip des Autobauens. Was sich ja im Wesentlichen verändert hat, ist die Antriebstechnologie. Da kann man dann sicherlich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ansonsten muss eine Karosse gefertigt werden. Das heißt, wir brauchen aus dem Presswerk Blechteile. Dann werden Teile zu einer Karosse zusammengesetzt mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren, Fügeverfahren. Dann wird die abgedichtet, grundiert, lackiert. Da ist es auch noch egal, ob das ein Elektrofahrzeug oder ein Verbrennerfahrzeug ist. Und dann beginnt es eben in den vielen kleinen Einbaustufen sukzessive das Fahrzeug mit Innenleben zu füllen, die Antriebstechnologie ranzubringen, Sitze raufzumachen, Scheiben rein, Türen ran, Räder drauf, Knopf drücken, losfahren. Sehr simpel jetzt dargestellt, aber natürlich sehr kleinteilig und von vielen fleißigen Händen zusammengefügt.
Das heißt, da ändert sich nicht an jeder Stelle etwas, aber an mancher dann doch. Jan, du hast gerade gesagt, das Berufsbild des Automobilmechanikers, naja, das ist ja sowieso schon gewandelt, das ist modernisiert, aber dennoch ist es ja jetzt ein Sprung vom Benziner zum Elektroauto. In welchen Berufen ändert sich jetzt doch etwas und wer muss jetzt dazulernen?
Also grundsätzlich müssen wir alle, glaube ich, dazulernen, ne? Ob jetzt in der Fertigung, aber in erster Linie, und das sagen wir oder haben wir schon voriges oder vorletztes Jahr unseren neuen Azubis gesagt, die wir hier begrüßt haben am Standort, dass sie natürlich die Möglichkeit haben, jetzt Automobilgeschichte von der Pike auf neu mitgestalten zu können. Das fängt in der Ausbildung an, das ist also in der Berufsschule schon, das verlagert sich auch mehr in Richtung Elektrik. Das wird dann aber speziell auch im Bildungsinstitut, bekommen das unsere Volkswagen-Mechaniker oder Auszubildenden dann nochmal gezeigt. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch die ersten Elektrofahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen, dass auch unsere Azubis richtig an diesen unseren eigenen Produkten ausgebildet werden können, dass sie das also auch von der Pike auf lernen können.
Gibt es da einen speziellen Bedarf auch an Weiterbildung und Schulung?
Ohne Frage.
Also wie wird das organisiert?
Also wir haben, Betriebsrat hat schon in den Anfängen eingefordert von der Geschäftsführung, dass es natürlich im Zuge dieses Umbaues verschiedene Konzepte gibt. Das war ja klar, dadurch, dass wir eine Halle runtergefahren haben, eine Fertigungslinie, dass ein unheimliches Personal oder eine Anzahl von Personal übrig ist oder über ist. Und da war auch klar, die müssen qualifiziert werden. Wir können nicht alle die eine Halle, die Mitarbeiter komplett in die andere stecken. Aber das fing natürlich an bei den Instandhalterkollegen. Das ging weiter bei unseren Kolleginnen und Kollegen im finnischen Nacharbeit, die da speziell geschult werden mussten. Wir haben Projekte geschaffen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen haben, das Fahrzeug ist erstmal exklusiv kennenzulernen, überhaupt sich mit Elektroantrieb zu beschäftigen, also so, dass jeder Mitarbeiter dort auch durchgegangen ist. Also von ganz simplen, einfachen Motivationsveranstaltungen bis richtig komplexen Weiterbildungsgeschichten im Bildungsinstitut über mehrere Monate hin.
Es sind ja auch, ich sag's mal, fachlich unterschiedliche Anforderungen. Ne? Also wir haben relativ breit gefächert, ich glaube, so ziemlich für alle eine Hochvoltsensibilisierung gemacht, das ist klar.
Was ist das?
Eine Hochvoltsensibilisierung ist im Grunde genommen eine sehr vertiefende Belehrung, in dem den Kolleginnen und Kollegen nochmal die Gefahren von Elektrizität und vor allen Dingen im Hochvoltbereich sehr verdeutlicht wird. Ne? Das ist ja manchmal, wissen wir ja, wie es in der täglichen Arbeitshektik und im Alltag so zugeht. Aber wir arbeiten, ich sag's mal, bei einem Fahrzeug mit angeklemmter Hochvoltbatterie über in richtig, in Anführungszeichen, gefährliches Gerät. Ne? Wenn alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten sind, ist das überhaupt kein Thema. Wenn alles in Ordnung ist, nichts kaputt ist. Aber deswegen auch Hochvoltsensibilisierung, um einfach das Verständnis dafür zu wecken, zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit von anderen. Das war, ich sag mal, da wirklich im Hochvoltbereich arbeiten und dass da auch Sorgfalt und Sorgfältigkeit entsprechend mit angesagt ist. Und das geht eben dann in Stufen bis zu, ich sag mal, hochspezialisierten Elektrofachkräften, die also dann auch Berechtigung haben, an einem in Anführungszeichen scharf gestellten Fahrzeug Reparaturen durchzuführen und so weiter und so fort. Also es sind unterschiedliche Stufen. Und Jan hat es gesagt, es geht von Motivationsveranstaltungen, also sozusagen auch so ein Stück weit interessierendes Anfüttern für die Kolleginnen und Kollegen bis hin zu solchen Fragen, wie gehe ich mit Veränderungsprozessen um? ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Elektromobilität hat längst nicht alle überzeugt, die bis jetzt die Gelegenheit hatten, auch unsere Mitarbeiterflotte mal zu fahren oder wo auch immer mal ein Elektrofahrzeug zu bewegen, steigen im Regelfall mit einem breiten Grinsen aus, weil das einfach nur geil ist, wenn ich das hier so sagen darf. Du lässt ja im Zweifelsfalle selbst den GTI an der Kreuzung stehen. Es macht also richtig Spaß. Natürlich ist es nicht unumstritten. Es geht um die Frage, wie wird Ladeinfrastruktur sich entwickeln? Was kostet mich das? Setzt sich das wirklich durch? Also das sind ja Dinge, die auch unsere Mannschaft hier bewegen. Es ist klar, wir sind der Eisbrecher von Konzernen im Thema Elektromobilität. Also die erste Fabrik, die da vollumfänglich umgestellt wird. Und da ist nicht nur Begeisterung fürs Produkt, da ist natürlich auch Skepsis, geht das alles gut?
Weil eben natürlich Veränderungen auch Ängste wecken, das ist ganz klar.
Wahrscheinlich ganz klar.
Und wie ich gelesen habe, soll eben nicht nur das Personal umgeschult werden zu Teilen, sondern es soll auch mehr Robotik ins Werk kommen. Es sind sogar Zahlen im Raum, dass bis zu 85% der Prozesse optimiert werden sollen oder automatisiert. Sind da auch Arbeitsplätze bedroht?
Also erstmal gehe ich davon aus, dass das Unternehmen immer bestrebt sein wird, zu optimieren. Das muss man, glaube ich, in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, nicht in Frage stellen. Also das Unternehmen wird immer interessiert sein, das zu optimieren. Natürlich nutzt das Unternehmen oder versucht zumindest jetzt die aktuelle Umbausituation auch dafür zu nutzen, um Dinge möglicherweise auch stärker in der Automatisierung zu bringen. Nun muss man sich das nicht so vorstellen, dass jetzt alles wie von Geisterhand, also von Robbys zusammengeschmiedet wird. Also traditionell ist ein Karosseriebau, ne, aufgrund schon, ich sag's mal, der Technik, die notwendig ist, um eine Karosse zu fertigen, immer mit einem sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad. Sprich, dort werden große Teile bewegt, dort werden große Baugruppen bewegt, zusammengefügt, dort wird, ich sag's mal, in Präzision die Karosse gefertigt. Da war schon immer der Anteil menschlicher Arbeit relativ gering. Was wir merken ist, dass auch in so einem Bereich wie Karosseriebau so diese klassischen Tätigkeiten wie Einleger oder Montierer ein Stück weit weggehen, zurückgehen. Aber dafür der Anteil derer, die die Anlagen bedienen müssen, die Anlagen justieren müssen, die Anlagen warten müssen, dass der nach oben geht. Aber an der Gesamtzahl, an so einem Beispiel Karosseriebau, gibt es da keine nachhaltigen Veränderungen, Beschäftigungszahlen nach unten. Anders in der Montage. Dort ist natürlich unser Bestreben als Betriebsrat zu schauen, wenn wir Automatisierungsumfänge einsetzen, dass wir das an den Dingen tun oder an den Themen tun, wo die Arbeit für die Menschen damit erleichtert werden kann. Ja, wir haben nach wie vor Stellen, wo teilweise über Kopf gearbeitet werden muss. Dort drücken wir das über Technologieeinsatz.
Das heißt, jemand hängt da so ganz unbequem im
Anzug drin? Nee, über Kopf hängt der nicht, sondern er muss Tätigkeiten machen, wo er quasi unterm Auto steht und immer mit Armen oberhalb der Schulter, also alles das, was nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist, an Tätigkeiten machen. Und da sind wir natürlich bestrebt. Oder wo riesige Brocken zu bewegen sind. Also ein Cockpit von einem Fahrzeug im 21. Jahrhundert ist ja nicht mehr zu vergleichen wie mit einer Instrumententafel im Trabant. Das sind ja nur Gewichte, die da zu stemmen sind. Und da sind eben Dinge, wo Automatisierung Einzug hält. Aber auch dort brauchst du Personal, was die Anlagen fährt, bei uns Anlagenfahrer genannt, dass die Anlagen wartet und so weiter und so fort. Insgesamt muss man sagen, machen wir von der Stückzahl, also es heißt von der Kapazität des Standortes, einen Sprung nach vorn. Wir gehen also von 1300 Fahrzeugen auf eine Kapazität von bis zu 1600 Fahrzeugen. Wir werden anstelle von 3 Modellen in Zukunft 5 Modelle machen, davon ja auch für mehrere Marken im Konzern, also dass wir nicht von einer Beschäftigungsproblematik sozusagen rückwärtsgerichtet ausgehen, sondern eher mit steigenden Personalzahlen rechnen.
Technologie ist natürlich auch ein Fortschritt und Technologie, so hast du es ja gerade beschrieben, braucht eben auch immer Menschen, die sich damit auskennen und die sie warten und bedienen können. Dennoch, Jan, weckt das ja Ängste. Du bist nun selber Vertrauensmann und bist relativ nah dran an den Beschäftigten und an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie genau geht man mit solchen Ängsten um?
Sowohl als auch. Also man kann einen Unterschied machen zwischen älteren und jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Also ich hab das festgestellt, gerade wenn man noch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, die noch aus Zeiten des Sachsenrings sind, also ne, den klassischen Trabant noch gebaut haben. Da gab es ja damals schon den Bruch, die haben den Trabi gebaut und das war das Fahrzeug der DDR-Bürger und da hat man knapp 20 Jahre auch mal drauf gewartet, um dieses Fahrzeug zu bekommen. Dann fiel das alles weg, dann haben wir angefangen, den Polo hier zu bauen und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal gibt es da so eine Entscheidung, das heißt, es ist alles Mist und wir machen jetzt was komplett Neues, so Elektrotechnologie. So und dann war es ja zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so verbreitet war. Ja, es gab Tesla und es gab von Toyota so ein paar Fahrzeuge, die das gemacht haben. Aber keiner ist so richtig mal ein Elektrofahrzeug gefahren. Auch die Möglichkeit, mal einen E-Golf zu fahren, war auch nicht jedem vergönnt. Es ist ja nicht so, dass die irgendwo rumstehen und sagen, oh, ich will damit mal fahren. Das ist für unsere älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich erstmal so, oh, wird das was? Und dann natürlich auch die Angst, wenn wir das ganze Werk auf rein Elektrofahrzeug umbauen, was wird die Gefahr, unser Arbeitsplatz bricht weg und das ist alles vollkommen nachvollziehbar. Bei den Jüngeren war es eher so, die waren da schon eher angefixt. Es ging dann ziemlich schnell, oh, ID3, dann wurde nachgeguckt auch im Internet, oh, wie sieht er denn mal später aus und wird er das so auch schon gefasst im Bild? Naja, von der Linienführung, von der Form her könnte man sich irgendwas anderes vorstellen.
Das ist dann das neue Elektroauto, das hier produziert wird.
Genau, genau. Die waren dann schon begeisterungsfähiger. Ich zähle mich auch mit zu denen, die gesagt haben am Anfang, Elektro, das kann was werden. Ich bin selber noch nicht gefahren und dann hatte ich mal die Möglichkeit, so einen E-Golf zu fahren und wollte ihn gleich gar nicht wieder hergeben. Weil das ist, also wer gerne Auto fährt und auch mal gern beschleunigt, dann sage ich dann bei Volkswagen genau richtig, der Elektro-Golf und die Technologie ist mittlerweile auch schon wieder 5 oder 6 Jahre alt. Also schon wieder rückständig im Vergleich zu dem, was jetzt möglich ist. Und man gibt Gas und die Kraft ist da und eine Beschleunigung, auch beim Erzählen, ne, bekomme ich Gänsehaut, das ist einfach nur ein geiles Fahren.
Ist aber jetzt nicht nur eine Frage der Technologie, also dich muss man ganz offensichtlich nicht begeistern, nee, du bist da schon mit drin, voll angefixt. Es ist aber auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Also du hast selber Kinder, habe ich erfahren oder so rausgehört, wenn die Kinder aufwachsen wollen in einer Welt, die nachhaltig funktioniert, die auch erhalten werden kann, jetzt über mehrere Generationen erhalten werden soll, dann müssen wir uns überlegen, wie wir in Zukunft mit Ressourcen umgehen. Ja. Das ist ja ein wichtiges Thema. Das wissen, glaube ich, auch die meisten. Aber dennoch ist es ja immer sehr konkret. Und wenn mein Arbeitsplatz bedroht ist, habe ich Sorge. Also deshalb nochmal die Frage, wie geht man mit Ängsten von Menschen um, die ja oft sehr konkret sind? Wie kann man die begeistern, auch für eine Idee, die aber in die Zukunft reicht?
Ja, also Jens hat es ja schon gesagt gehabt vorhin. Mein Gefühl war, dass wir als IG Metall hier im Betrieb schon der Geschäftsführung, auch wenn das ist eigentlich, nee, das ist die Wahrheit, wir waren im Ganzen schon weiter voraus. Also so, wo das dann klar war, dass die Entscheidung gefallen ist, der Standort wird umgebaut, hatte ich das Gefühl, dass unser Betriebsrat einfach in die Schublade gegriffen hat und hat schon einen Plan rausgeholt, okay, wie könnte das aussehen? Ich meine, wir sind immer betroffen davon, dass der Arbeitgeber das Bestreben hat, möglichst mit so wenig wie möglich Menschen in so einem Betrieb zu arbeiten und Rationalisierungsprogramme und so weiter und so fort durchzusetzen. Also gerade bei uns am Standort gibt es ja die Verschiebungen. Gerade im Karobau, wenn es heißt, wir haben ja einen höheren Anteil von Robotern reinbekommen, die Arbeitsplätze fallen nicht weg, die werden ja nur verschoben. Also der klassische Einleger geht weg, aber dafür haben wir einen Roboter mehr, dafür braucht es aber einen Anlagenfahrer mehr, eventuell auch ein paar Instandhalter mehr, die dort mit da sind. Also im klassischen Sinne von Arbeitsplatzverlust bei uns am Standort kann man ja gar nicht reden, ja, vom Beschäftigungsaufbau aufgrund der Fertigungstiefe und der Fiez.
Damit kann man natürlich auch dann argumentativ arbeiten, kann sagen, okay.
Wir sind auch eine Ausnahme, muss ich dazu sagen. Ne? Wenn ich das höre von anderen, und man kann es ja in der Presse gerade lesen, bestes Beispiel oder trauriges Beispiel Daimler, was so ein Wandel trotzdem auch an Gefahren mit sich bringen kann, wenn man als Interessensvertretung eben nicht aufpasst und von vornherein sich mit einmischt. Und darauf pocht, dass alternative Arbeitsplätze eben geschaffen werden zu den klassischen, die vorneweg waren, dann kann es halt in die andere Richtung gehen.
Zu erklären ist natürlich die eine Seite. Eine andere Möglichkeit, um Menschen mitzunehmen, auch bei so einem Veränderungsprozess, ist, sie selbst auch mitgestalten zu lassen. Jens, inwiefern hat das funktioniert bei dem Umbau bislang? Stichwort ist Mitbestimmung.
Naja, die Frage ist leicht gestellt, aber so leicht nicht zu beantworten. Weil viele verstehen ja unter Mitgestaltung und Beteiligung von den Beschäftigten, ich sage mal, ganz unterschiedliche Themen. Also dort, wo wir die Gelegenheit haben, auch bei der Arbeitsplatzgestaltung, beim Einräumen der Linie, bei der Planung der Arbeitsabläufe, setzen wir schon sehr stark drauf, dass die Planer, dass die zuständigen Fachabteilungen mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch, ich sag's mal, das Gespräch suchen und sie in der Tat beteiligen, wie es am besten funktionieren könnte. Man kann sie auch noch anders beteiligen und begeistern, so wie wir es gemacht haben. Also rechtzeitig oder frühzeitig mit dem Unternehmen gemeinsam die Entscheidung getroffen, es wird eine Mitarbeiterflotte geben. Das ist im letzten Jahr bei sozusagen mal so einem Familientag, bei so einem Mitarbeitertag.
Was heißt das?
Offiziell ausgeschrieben worden. Also die Gelegenheit, noch weit vor der Markteinführung sozusagen exklusiv und vorab als Mitarbeiter, als Kollegin und Kollege eben das Fahrzeug mal auszutesten und über mehrere Wochen auszuprobieren. Da haben sich, glaube ich, ein bisschen was über 1000 Kolleginnen und Kollegen quasi beworben. Die sind dann ausgelost worden. Ich glaube, 300 oder 450 sind ausgewählt worden. Und seit ein paar Wochen läuft das jetzt. Das sind 150 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.
Das heißt, man bekommt eine Woche lang einfach mal ein Auto und kann damit mal rumheizen. Und das ist dann ein E-Auto.
Genau, drei Wochen lang sozusagen mal austesten, Werbung machen, mit Leuten drüber sprechen, Feedback geben. Ist natürlich auch wichtig, wie kommt es an, was sind so Themen, wo kann man noch ein bisschen nachjustieren und so weiter und so fort. Das hat ja zwei Effekte, einmal die Mannschaft mitzunehmen und natürlich auf der anderen Seite nicht nur hier in der Region auch das Signal zu geben, Leute, es geht los, die Fahrzeuge werden jetzt auch immer präsenter, ja, auch in der Region.
Wie ist da das Feedback, wie kommt das an bei den Kolleginnen und Kollegen?
Richtig gut. Also ich habe das schon mal gesagt gehabt, letztes Jahr auf einer Betriebsversammlung, da sind wir auch wieder bei dieser Teilung, die einen sagen, oh, total geil, ich will so ein Fahrzeug haben, und die anderen sagen, mal schauen. Wir hatten ja Kolleginnen und Kollegen bei uns am Standort, die sind ins Autohaus gegangen, haben das Geld auf den Tisch geklatscht und haben gesagt, ich will der Erste sein, der dieses Fahrzeug First Edition, wenn die dann kommt, haben. Also ich will die haben, und da war aber noch gar nicht klar, ob das Fahrzeug letztendlich so aussieht, wie sie es gesehen haben. Also die haben gesagt, ich bin so geil auf das Fahrzeug. Die haben sich so reingefuchst auch in Elektrotechnologie und haben sich gelesen. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen gehabt, die in der Lackiererei arbeiten und haben sich so fit gemacht bei dem Thema, weil sie so heiß auf dieses Fahrzeug waren. Und was Jens gerade gesagt hat, mir ging das vor 3 Wochen haben wir, glaube ich, die ersten Fahrzeuge, genau, jetzt, ja, vor 3,5 Wochen sind die ersten Fahrzeuge in diese Mitarbeiterflotte rausgegeben worden. Und ich fahre relativ weit von mir daheim bisher, so rund 50 Kilometer, wohne im tiefen Vogtland. Und da guckst du dann schon komisch, wenn du in den Rückspiegel guckst und guckst du und denkst so, hä, was ist denn das für ein Armaturenbrett, was guckt denn dort hoch? So, irgendwie kann man ja Automarken sonst zuordnen. Und dann musste ich mich direkt umdrehen und habe dann geguckt und, ach, ein ID? Okay, ein ID3, ein Fahrzeug von uns, was noch gar nicht auf dem Markt ist, aber ein Mitarbeiter, der anscheinend bei mir dort in der Region wohnt, ist zeitgleich mit mir auch auf Arbeit gefahren. Und du hast dann auch gesehen, wie die Leute dann so am Straßenrand so gucken, hä, was fährt denn da lang?
Das und der hat dich überholt, weil er so schnell war, oder?
Der hat mich nicht. Wir sind dann gemütlich gefahren. Wir sind gemütlich gefahren. Ja.
Das heißt, das läuft doch sehr stark über die Identifizierung mit dem Produkt. So höre ich das raus, ne? Also, dass das schon auch Leute mitnimmt.
Ja, na, selbstverständlich. Mhm. Klar. Bei aller Skepsis, hier haut sich die ganze Mannschaft rein, dass das Ding in Anführungszeichen, also das Ding jetzt nicht das Fahrzeug, sondern insgesamt Umbau und das, was hier am Standort so ansteht mit den vielen Anläufen, dass das auch zum Fliegen kommt, weil natürlich allen klar ist, da hängt klar die Beschäftigung dran. Und zwar nicht nur unsere, sondern ich meine, diese Veränderungsprozesse laufen ja hier in der Zulieferindustrie in der unmittelbaren Umgebung auch. Wir haben ja 7, 8, 9, 10 unmittelbare Jet-Lieferanten, die ja in dem Zuge auch ihre Linien und ihre Produktion umstellen. Ist klar, Sitze bleiben Sitze, das hatten wir vorhin schon, aber die Achsen, also alles das, so, was sozusagen auch noch in so einem Auto dran ist und drin ist und benötigt wird, die werden ja auch umgestellt. Die haben auch den Leidensweg, dass nur die Hälfte der Produktion über Monate gelaufen ist, jetzt völlig unabhängig von den Corona-Einschränkungen, sondern auch planmäßig, ne, wenn eine Linie umgestellt wird, jetzt folgt die zweite Linie. Die qualifizieren ihre Kolleginnen und Kollegen genauso wie wir. Das findet ja nicht nur hier bei unserem Standort statt. Ne? Da hängen ja, ich sag's mal, in der unmittelbaren Region zwischen 10.000 und 20.000 Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie dran, die genauso diese Umstellung machen. Ja, und da gibt es eben Bereiche, die sind gänzlich weggefallen. Also dort, wo Abgasanlagen gefertigt wurden, da wo Tanks geliefert wurden. Die gehen eben jetzt in ein höheres Aufkommen an Teilen, weil wir eben auch mit 5 Modellen und einem höheren Volumen auch deutlich mehr Fahrzeuge in Zukunft hier bauen. Also das ist im Moment auch der glückliche Umstand, dass wir eben bis auf wenige Ausnahmen, die jetzt nicht aus anderes gelagerten Gründen da irgendwo in eine Schieflage geraten sind, auch in unserer Region da von einer stabilen Beschäftigung ausgegangen. Und denen ist auch klar, ne? Auch das hängt an dem Erfolg und der Umsetzung hier am Standort genauso dran. Die Zukunftsfähigkeit der Region hier in Westsachsen hat da was schon mit zu tun. Aber Produkt ist das eine. Man darf ja immer sozusagen das Motiv nicht vergessen, warum sich das Unternehmen ja auch so stark jetzt an der Stelle, ich sag's mal, für Elektromobilität positioniert. Auf der einen Seite, glaube ich, sind wir gut dran, als Marke Volkswagen, als Konzern unser Thema Diesel dann mit einem positiven Effekt auch mal hinter uns zu bringen. Da haben wir genügend, ich sag's mal, gezahlt dafür. Das ist nicht das Volkswagen, wie ich es mal kennengelernt habe, was da sozusagen passiert ist. Das ist auch nicht zu entschuldigen. Aber es ist, glaube ich, der richtige Weg, der da jetzt eingeschlagen wird, auch als Reaktion, dass wir in der Tat auch dafür stehen, nachhaltig Fahrzeuge zu fertigen. Also nicht nur nachhaltig zu fertigen, sondern auch entsprechende Emissionswerte da abzuliefern. Das andere ist natürlich auch die europäische Gesetzgebung. Die Flottenziele im europäischen Raum sind ohne Elektromobilität nicht zu erreichen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und
also die Begrenzung der CO2-Werte
nehme ich an. Die Begrenzung der CO2-Werte, ne? Also diesen europäischen Durchschnitt, den du als Hersteller erreichen musst, wenn du nicht erreichst, dann eben pro Gramm Abweichung entsprechende Strafzahlung bringst. Das birgt eben auch das Risiko für Automobilhersteller, die eben nicht in der Lage sind, mal ebenso schnell eine Elektroflotte aus dem Boden zu stampfen, dass das natürlich auch insgesamt ein großes Risiko für die europäische Automobilindustrie oder für die deutsche Automobilindustrie ist. Und das ist ja auch eins dieser Motive. Ja? Du kannst das ja aussuchen, ob das Geld in nachhaltige Produkte und damit Beschäftigung steckst oder in Strafzahlungen in Richtung Europäische Union.
Aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen ist natürlich ein Thema bei so einer Umstellung auf erneuerbare Energien und Antriebe ja auch immer so ein Sorgenkind, und das ist das Geld, also das Einkommen. Zumindest in der Energiebranche gibt es ja oft das Vorurteil oder auch die Sorge, dass eben diese guten Tarifverträge, die man zum Beispiel aus der Kohlekraft kennt, die ja nachweislich sehr umweltschädlich ist, aber dass diese guten Tarifverträge man nicht rüber retten kann. Wie ist das hier? Sind die Tarifverträge sicher?
Es gibt im Moment keinen Anlass, das überhaupt in Frage zu stellen. Klar gehen wir davon aus, dass wir stabile Tarifverträge haben. Es gibt auch nicht aktuell das Begehren von irgendeiner Seite, es sei denn, ich habe es noch nicht irgendwie mitgekriegt, dass da jemand dran will. Das ist nach wie vor ein wirtschaftlich sehr starkes Unternehmen und da gehören auch zur Absicherung der Beschäftigten gute Tarifverträge dazu. Also da ist ja nichts in Sicht, was uns da irgendwie unruhig machen muss. Im Gegenteil.
Das heißt, man nutzt auch nicht seitens der Geschäftsführung eben den Umstand, dass hier sehr viel umgebaut und sehr viel auch umstrukturiert wird, dazu das als Preisdruckargument auszunutzen?
Nee, Kofinanzierung war bis jetzt noch nicht auf der Tagesordnung. Wollen wir aber auch nicht auf die Tagesordnung kommen lassen.
Ich glaube auch nicht, dass sich Volkswagen getraut. In der jetzigen Situation, wo sie eine motivierte Mannschaft brauchen und auch eine Mannschaft, die an ihre Geschäftsführung oder an dieses Unternehmen glaubt und dass es einen Plan dahinter gibt, auch was macht, dass ich, also es würde mich echt überraschen, wenn Volkswagen sich da getrauen würde, jetzt auf einmal Diskussionen über bestehende Tarifverträge anzufangen.
Wir sprechen in diesem Podcast ja über den Umbau der Industrie in sozusagen eine zukunftsfähige Alternative, in sozusagen eine Art sozial-ökologische Zukunft. Was genau erhofft ihr euch von so einer Zukunft, also die sowohl sozial als auch ökologisch gerecht sein soll? Wie könnt ihr euch das persönlich vorstellen? Was erhofft ihr euch da?
Das, was die IG Metall ja von Anfang an mit Beginn dieser Transformation auch sehr laut und deutlich gesagt hat, dass wir diese Veränderungsprozesse nicht gegen die Menschen machen können, sondern nur mit den Menschen. Das heißt, dass wir die, die wir in den Unternehmen haben, entsprechend mitnehmen, dass wir schauen, dass keiner hinten runterfällt, dass wir gucken, dass wir keinen überfordern. Wir hatten vor uns das Thema, ne, es sind immer Veränderungsprozesse, wir haben unterschiedliche Generationen in den Unternehmen, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es ein bisschen schwerer und gerade dem, den es schwerer fällt, eben dann auch die Unterstützung und die Themen mitzugeben, dass er eben nicht das Gefühl hat, Verlierer auf diesem Weg zu sein. So, und das ist der eine Teil. Und der andere ist natürlich, dass man das nicht zu Lasten Dritter tut, sondern dass man wirklich versucht, das im Einklang von sozialer Sicherheit, wirtschaftlichem Erfolg und ökologischem Nutzen entsprechend in die Umsetzung bringt.
Ja, ich habe gelesen, dein Vater hat hier auch schon im Werk gearbeitet. Wie müsste sich denn dieser Standort entwickeln, damit du deine eigenen Kinder hier auch ganz beruhigt in die Lehre schicken könntest?
Also ich würde meine Kinder jetzt auch schon beruhigt bei Volkswagen in die Ausbildung schicken. Ich habe drei Mädels, die haben komplett andere Interessen. Also momentan kristallisiert sich nicht heraus, dass eine Interesse daran hat, irgendwie in Richtung Industrie zu gehen. Die wollen eher alle der Mama folgen, so in soziale Berufe rein. Aber wie gesagt, ich könnte jeden Kollegen oder jeden Kumpel, der mich fragt, sag mal, macht mal also bei Volkswagen mein Kind in der Ausbildung, würde ich sagen, klar, mach. Also es ist ein Betrieb, wo man seine Ausbildung machen kann und wenn man sich nicht irgendwelchen Blödsinn zu Schulden kommen lässt auch und alles gut läuft, ja auch beruhigt in seine Altersteilzeit und in die Rente gehen kann.
Naja, politisch ist es ja durchaus so, wenn man mal in Europa schaut, europäische Gesetzgebung, es wird irgendwann eine Zeit kommen, da werden Verbrenner gar nicht mehr zugelassen. Ja, also ist das Werk, ist der Konzern wirklich zukunftsfähig genug aufgestellt? Das ist die Frage, die so ein bisschen dahinter steht.
Also ich denke schon. Also ich glaube, dass Volkswagen in den ganzen Jahren, die es jetzt existiert, immer einen Wandel mitgemacht hat. Und was mir bei diesem Konzern gefällt, aufgrund der hohen Mitbestimmung war es halt auch immer Bestreben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier, egal an welchem Standort es war, die für ihre Arbeit, für bessere Arbeitsbedingungen eingetreten sind, die auch sich auf Betriebsversammlungen oder in anderen Veranstaltungen immer wieder Streik gemacht haben, gemeinsam mit der IG Metall, dafür zu sorgen, dass Volkswagen, wenn sie es mal wollten, irgendwie abzuweichen von einer gewissen Richtung, dann immer wieder drauf gepocht haben, gesagt haben, nee, wir haben hier eine Verantwortung oder ihr habt eine Verantwortung für die Gesellschaft hier vor Ort, so funktioniert das nicht.
Keine Angst vor der Zukunft. Das ist die Botschaft vom Betriebsratsvorsitzenden Jens Rothe und Vertrauensmann Jan André. Die Arbeitsplätze am Standort Zwickau sind sicher, trotz tiefgreifendem Umbau der Produktion. Umweltschutz und hohe Sozialstandards müssen eben kein Widerspruch sein. Das waren die Arbeitswelten für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Philipp Eins.
Das war Arbeitswelten, ein Podcast der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Mehr über unsere Arbeit gibt es unter www.igmetall-bbs.de.